Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Ich begrüße an der anderen Seite des Kontinents Özcan Kosa. Kuckuck.
Hello, party people, what's up in the building? Es gibt Neuigkeiten.
Es gab Neuigkeiten.
Ja. Ich bin ganz nervös.
Kommt drauf an, wo ihr das jetzt hört. Ja, ich bin auch ganz nervös.
Also ich kann das jetzt, also gestern, für die, die es jetzt auf RTL Plus hören, gestern lief die erste Folge, Bratwurst und Baklava, die Show, der dritten Staffel. Und es war mega. Also heute ist Montag, wir nehmen auf. Eigentlich läuft's morgen, aber wir machen jetzt so ein Zurück in die Zukunft Inception-Ding, okay?
Und wenn ihr es bei Spotify hört, ist schon 8 Tage her, aber dann müsst ihr einfach weiter in die Vergangenheit reisen. So, müsst ihr im Fluxkompensator noch 3 rohe Eierschalen reinwerfen und dann seid ihr wieder da.
Und zieht's euch rein, Alter. Ja, ich weiß nicht, also es war eine geile Staffel. Also es war wirklich sehr, sehr lustig. Wir hatten im Studio sehr viel Spaß und jetzt bin ich einfach gespannt. Die Folgen, ich habe ja eine schon gesehen, habe mich kaputt gelacht, wobei ich das sehr ungern mache, mich selber angucken. So eine Folge ist immer für mich unangenehm.
Ich mache das auch eher ungerne. Also ehrlich gesagt, ich gucke mir natürlich die Bratwurst- und Baklava-Folgen. Wir müssen uns die ja vorher auch einmal anschauen. Weil arbeiten so viele Menschen dran und sich das dann nicht angucken. Und auch vielleicht gibt es ja manchmal Sachen, wo man sagt, vielleicht sollten wir das so nicht senden. Obwohl meistens natürlich ein Fernsehsender, der mehr drauf guckt als wir beide.
Ja.
Ich habe mir die schon angeschaut, aber ich guck mir auch nie YouTubes oder so von mir an. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Weil ich finde das auch seltsam. Also ich finde das erstaunlich, wenn Leute das können und wollen, aber ich gucke mich selber auch nicht gerne. Aber die neue Staffel muss man gesehen haben, weil wir haben krasse Sachen erlebt. Wir waren wirklich, die läuft immer 22.30 Uhr jetzt, dienstags, auf ProSieben, direkt nach Klaas neuer Show, der Verbraucher-Show. Der Verbraucher, wie heißt es? Die
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir nach Klaas kommen. TV Total, Klaas, dann wir.
Das ist super, oder? Also man merkt, dass es gut läuft, wenn man einfach immer später läuft, weil dann einfach auch die coolen Leute, weißt du, die coolen Leute kommen ja erst später ins Fernsehen. Weißt du, DJs und so, die von einem Rave oder so kommen, die sind ja erst ab 10 zu Hause. Verstehst du? Und die erreicht man ja erst, wenn man später da ist. Dementsprechend ist es glaube ich, eine wertschätzende Geste, dass man uns jetzt etwas später zeigt als vorher, weil die richtig geilen Leute sind ja erst dann zu Hause. Weißt du, die anderen, die langweiligen, schlafen ja schon, weil die müssen arbeiten und so. Aber ich meine jetzt die Leute, die so in Berlin sagen, ey, ich ziehe mir Bauarbeiterhandschuhe an, eine Weste und ich tanze auf I. Dann komme ich halt um 22 Uhr aus dem Berghain raus, nach 38 Stunden Party und dann ziehe ich mir noch Bratwurst und Baklava rein. Die kriegt man mit der Uhrzeit super gut, zum Beispiel.
Ja, also Crystal Meth ist ja immer so, dass so ab 21.30 Uhr so aufhört zu wirken.
Ja,
und dann kann man sich
auch
noch ein Brot schmieren und dann kann man sich das reinziehen.
Ich komme gerade von Rave. Ich hab noch ein bisschen Crystal Meth. Ich sehe noch ein bisschen schief. Das Ketamin setzt gerade ab. Ich mache hier gerade den Sittich. Es gibt eine schöne 80er-Jahre-Doku so eine ganz kurze Doku über einen Drogensüchtigen in den 80ern, der interviewt wird. Und der dann sehr viele, auf der einen Seite auch traurige Sachen, weil er nun mal drogenabhängig ist, sagt, aber auch so viele Sätze, die man nur im Ruhrpott sagen kann, wie zum Beispiel, ich war so stark auf Shore, da habe ich mir erstmal einen Sittich gemacht, was so viel heißt wie, ich bin nervös geworden. Und dann kriege ich voll die Jacksons. Und diese ganzen Formulierungen, die der verwendet hat, die ich noch nie gehört habe, sind in meinem Freundeskreis mittlerweile so, sagen wir mal, zumindest Common Knowledge, dass man sagt, wenn man nervös ist, ich mache jetzt mal einen Jackson, was überhaupt keinen Sinn ergibt, die Aussage. Aber Bratwurst und Baklava 22.30 Uhr, ihr müsst einschalten, damit wir auch noch eine vierte, fünfte und sechste Staffel machen können. Ich habe das Gefühl, die glauben an uns, die wollen uns. Wir haben coole Sachen erlebt, wir waren auf dem Mittelalterfest, was ich fast nicht überlebt habe, realistisch gesehen.
War so krank, Alter.
Das war wirklich, ihr müsst euch vorstellen, Mittelalterfest ist ja eine sehr europäische Veranstaltung. Sowas gibt es in der Türkei nicht, oder?
Digga, willst du mich verarschen, Alter?
Ja, kann doch sein, dass ihr euch vielleicht, keine Ahnung, als Sultan verkleidet oder
ja,
so.
Ja, doch, okay, das gibt schon, doch, das gibt schon. Man verkleidet sich. Doch, nee, man verkleidet, also es gibt schon so traditionelle. Ja, aber wir kommen halt nicht auf die Idee, im Hochsommer, okay, bei 45 Grad zu sagen, hey, da machen wir das Mittelalterfest, weil dann kann man sich ja auch schön eine Rüstung anziehen, die 78 Kilo wiegt. und spielen dann Schlachten nach. Also
ja, es war der wärmste Tag des ganzen Jahres und die Redaktion war so nett, sich für uns beide auszudenken, dass wir uns jetzt mal eine Ritterrüstung anziehen sollen. Wobei ich jetzt schon mal vorbereiten kann, da hast du den schönen Gag gemacht, bis man die Ritterrüstung anhat, ist der Krieg vorbei. Das stimmt. Ja. Also wir haben 1,5 Stunden gebraucht, um die Ritterrüstung anzuziehen. Und mit Hilfe, also nicht mal alleine oder so, weil die Dinger wiegen über 40 Kilo. Und die sind halt, die kannst du alleine gar nicht anziehen, weil du halt dich ja ab einem bestimmten Punkt, wenn du diesen Kürass da anhast, nicht mehr drehen kannst. Das heißt, du brauchst einen, der dich anzieht wie so ein kleines Kind. Und wir waren halt ab Sekunde 1 am Saften wie Sau. Wir waren ja schon ohne Ritterrüstung am Saften, aber mit der Ritterrüstung war halt komplett vorbei. Die Bilder sind sehr lustig geworden, aber ich erinnere den Tag als echt heftig. Also mein Kreislauf ging dann irgendwann richtig in die Knie, als ich da drin steckte.
Ja, das war und, übel heiß, Mann. Wir haben uns den Arsch abgeschwitzt, Alter. Das war wirklich, also es war echt ein extrem anstrengender Tag. Aber die Leute waren halt geil. Also ich muss ehrlich sagen, die Leute waren einfach geil drauf. Es hat so Spaß gemacht. Ich kann mir das, würde ich damals leben, ich wäre entweder sofort tot aufgrund einer Infektion oder ich hätte gar keinen Bock. Also jetzt musst du dir wirklich vorstellen, die kommen rein, ey, keine Ahnung, die Engländer sind wieder da, wir müssen uns, und dann, ja, komm, wir ziehen uns an, dann 1,5 Stunden anziehen. Die armen Pferde, dann bist du ja auf die Pferde und dann musstest du erstmal zum Schlachtfeld reiten. Das ist ein dummer Krieg, aber weißt du, welcher Krieg noch dümmer war? Okay. Der Krieg in den USA.
Welcher jetzt?
Also, im Jahr 1700, ich glaube, das war der in Nordstaaten gegen die Südstaaten.
Ah ja.
Dieser Stellungskrieg, Digga, wie dumm war das, Alter? Die einen sind auf der einen Seite, die stehen alle in der Reihe, die anderen sagen, Gewehre laden! Und die bleiben einfach stehen.
Ja, das waren besondere Taktiken zu der damaligen Zeit. Aber da ist man ja, man muss sich vorstellen, man ist ja sogar im Ersten Weltkrieg noch gerne fürs Vaterland gestorben. Also im Zweiten schon nicht mehr so gerne, aber damals war Krieg noch was Ehrenhaftes. In den Krieg ziehen war im weitesten Sinne was Ehrenhafte und man hat das gerne getan. Du musst dir die Realität mal vorstellen, wenn du im Mittelalter so ein, also du hättest ja, das was wir anhatten, waren ja Ritterrüstung, ne? Also richtige Ritter, wir wären ja erhobene Leute gewesen im Mittelalter. Das ist ja nichts, was einer angezogen hat, der irgendwie Bauer war. So, sondern das war ja was für reiche Leute. Und du wärst halt einfach, du hättest 30 Jahre deines Lebens irgendwo im Dreck gelebt, hättest irgendwie Farmarbeiten gemacht, 3 deiner 5 Kinder wären im Kindesalter gestorben, deine Frau auch an Tuberkulose und irgendwann sagt der König, ja, wir haben die Belgier stehen vor der Tür und wir müssen jetzt gegen die kämpfen oder die Normannen oder was weiß ich auch immer, ne? Und dann kriegst du halt irgendwie, kriegst einen Spaten in der Hand oder ein halbwegs okayes Schwert und dann kannst du da hinrennen im Namen des Königs und bist tot. Das war, glaube ich, die Lebensrealität damals.
Aber ich glaube, das war nicht nur im Namen des Königs, sondern halt auch, wenn die anderen da kamen, dann haben die ja alles auseinandergenommen. Also du wusstest, entweder sterben wir jetzt im Krieg oder wenn die Feinde kommen, sind wir komplett am Arsch. Dann versklaven die uns entweder, nehmen uns komplett auseinander oder töten uns. Also hast du gesagt, sterbe ich lieber auf dem Schlachtfeld?
Ja, das war die romantisierte Variante. Ja, also gab auch nicht so viel, wofür man leben wollte wahrscheinlich, aber es war trotzdem, darum geht es ja in dem Beitrag nicht. In dem Beitrag geht es darum, dass wir so ein bisschen Mittelalterfest machen, dass ich dir die deutsche Tradition zeige da, weil das ist, glaube ich, schon was sehr Mitteleuropäisches, dass man so diese Zeit nachspielt und die Leute, die da waren, haben es ja auch total ernst genommen.
Ja, die waren cool. Da war ja mehr Tradition. Da waren ja auch so Stände, wo du Essen kaufen konntest, Spiele, Bogenschießen etc. Also es gab ja schon
tolle Stände. Du hast einen Greifvogel auf dem Arm gehabt?
Ja.
Ich weiß es gar nicht mehr jetzt aus dem Kopf, war das hier der klassische Weißkopfseeadler? Ich glaube schon, ne?
Ich glaube ja, aber die kleine Version.
Na, so klein war der nicht, Alter. Der war so groß wie du gefühlt. Also der war wirklich riesig.
Er hat ja gemeint, es gibt noch größere und wenn die dann an diesem Handschuh klemmen, dann können die deinen Arm also komplett abdrücken. Und dann könntest du ja so nicht mal halten.
Also das war schon krass, wie groß der war. Und dann meinte der Typ auch, weil ich meinte so, warum stehen die denn alle, das waren halt mehrere Greifvögel, warum stehen die denn so im Abstand zueinander? Und dann sagte er, ja, weil die alle auf mich trainiert sind als Greifvogel, ich weiß den Begriff gerade nicht, Falkner. Und die sind eifersüchtig aufeinander. Das heißt, wenn die sich jetzt nahe kommen würden, würden die sich nicht gut tun. Und okay, ich bin kein großer Fan davon, Tiere so einzusperren, aber das war halt Teil dieses Markts und das Bild mit dir, mit diesem Adler auf dem Arm, das war schon beeindruckend.
Das war schon crazy.
Ich hatte so einen kleinen Kuckuck, der war so eine kleine Eule, die nichts kann. Ich habe letztens ein Video gesehen im Internet über eine Eule, die ich glaube die englische Übersetzung, so Parietallobe, also die ist auf jeden Fall gegen eine Scheibe geflogen und ein bestimmter Bereich in ihrem Gehirn ist durchtrennt worden. So ein kleiner Kauz, so groß wie eine Cola-Dose.
Mhm.
Und der lebt jetzt in einem Tierheim und dann haben die halt gezeigt, dass der ist zwar noch da, also wie sagte Atze Schröder mal, das Rad dreht sich noch, aber der Hamster ist schon tot. Alle Lichter sind an, aber es ist keiner zu Hause. Also der lebt noch, aber da ist nichts mehr los im Kopf. Also der reagiert nicht mehr auf Beute oder so, die füttern den von Hand. Und dann haben die so Videos gedreht, wo die mit diesem kleinen Kauz durch die Gegend laufen und der einfach auf Sachen starrt. Der starrt einfach so, starrt auf eine Dose, starrt auf ein Bild. Und der kriegt halt nicht mehr viel mit, weil dieser Bereich in seinem Gehirn geschädigt ist, aber lebt halt noch da unter dieser Tierpflegerin. Und das ist wirklich herzzerreißend, wenn du diesen kleinen Kauz siehst, der so, wo du wirklich merkst, da ist irgendwie komplett Patte in der Rübe. Was haben wir noch gemacht? Ich habe endlich ein Highlight in dieser Staffel erlebt, wovon ich immer geträumt habe, was mir in meinem Leben nie vergönnt war.
Helf mir auf die Sprünge.
Türkische Hochzeit natürlich.
Ach so, ja, okay. Ich habe schon gerade gedacht, Alter. Ich so, ist irgendwas passiert?
Die türkische Hochzeit. Wir waren einen ganzen Tag auf einer türkischen Hochzeit. Und zwar so richtig türkische Hochzeit.
Ja, und das war cool.
Das wird auch unsere erste Folge werden mit Ralf Schmitz morgen. Soweit ich weiß, wo wir haben Ralf Schmitz zu Gast und wir beide sind auf einer türkischen Hochzeit als Gäste von morgens bis abends. Das ist wirklich krass. Also, wir haben die Feier mitgemacht, wir haben morgens die Braut abgeholt, wir sind, die Traditionen, die ihr da durchexerziert, waren ja für mich als Oberkartoffel schon ein bisschen seltsam, aber krass. Also einfach, dass im Mietshaus mit 20 Parteien einfach die Trommel ausgepackt wird und die, wie nennt man das, so eine Art türkische Trompete,
ja.
Lurna. Und sagen wir mal so, die halten sich nicht wirklich zurück, die Jungs mit der Lautstärke. Ich glaube, ich habe in dem Beitrag den Gag gemacht, ab 130 Dezibel werden sie erst bezahlt.
Ja.
Und das war wirklich krass. Also das war
echt heftig. Aber das war wirklich laut. Da habe ich auch gedacht, wow, shit. Ja, aber das ist halt, also ich fand das so... Ich fand's auch zu laut. Ich glaube, ich wäre voll durchgedreht, wäre ich Sonntag. Aber für das Pärchen ist halt so, hey, wir heiraten. Was ich noch viel schlimmer finde, ist, wenn Leute auf der Autobahn die komplette Straße absperren, also die komplette Autobahn absperren, wegen so einem Autokorso. Ey, das geht gar nicht. Das finde ich schrecklich, wenn das Leute machen. Das für
wenn
mich
die Straße
so,
abgesperrt wird?
Ja, nee, also es gab ja so Autokorsos, die dann auf der Autobahn waren. Und dann haben die einfach alle drei Spuren gesperrt. Die sind dann immer langsamer geworden und haben dann angefangen, auf der Autobahn zu tanzen und haben das gefilmt. Also wenn du das in der Türkei machst, Digga, dann, das haben die mal bei so einer, bei uns ist immer so, wenn du zum Bund musst, dann macht man voll das Fest und das haben die einmal gemacht in so auf der Autobahn. Die sind alle reingewandert. Führerschein weg, sofort Knast. Also
okay.
Da gibt's
keinen Pardon. Wir hatten den Vorteil, dass der Bräutigam bei der Polizei war. Super cooler Typ, das Ehepaar waren total nette Leute.
Ja, die waren super.
Und die wussten ja nicht, dass wir kommen. Das fand ich ganz geil. Also die wussten es wirklich nicht, sondern die Verwandten, also der Bruder vom Bräutigam, die hatten uns eingeladen, weil wir ja mal diesen Aufruf gemacht haben. Dann sind wir da hingefahren und allein der Blick der Brautleute, als sie uns sahen in ihrem Wohnzimmer,
ja,
das war schon, ich glaube, sie waren beide ernsthaft überrascht darüber. Und wir haben den ganzen Tag mitgemacht. Das könnt ihr dann am Morgen oder letzte Woche, wann immer, ihr seht es am Dienstag 22:30, könnt ihr auch auf Join nachgucken. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Also ja, es ist eine schöne Erinnerung.
Ich glaube, wenn du heiratest bitte, und Uri Geller steht auf einmal in deinem Wohnzimmer, dann wirst du auch denken, so, hä, was ist jetzt los? Was macht der jetzt hier?
Ob ich mich mit dem schweizerischen Löffelbieger, ich würde eher sagen, wir sind so eine Art Vincent Raven Couple, weißt du? Du bist der kleine schwarze Rabe auf meinem Arm und ich bin der Typ, der sagt, Aschkada!
Vincent Raven? Was ist das für ein Typ?
Willst du mich verarschen? Du kennst nicht mehr Vincent Raven. Es gab doch mal The Next Uri Geller. Das war so wirklich, also ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, weil ProSieben ist ja gleichzeitig unser Zuhause. Es ist ja die kleine Wohnung, in der wir leben dürfen im Fernsehen. Und ProSieben hat vor vielen Jahren mal eine Show namens The Next Uri Geller gemacht, wo Uri Geller, dem ja von manchen, ich will natürlich absolut, ich gehöre nicht zu denen. Du weißt, ich bin Esoteriker, glaube ich an Homöopathie und besonders an Zauberei, glaube ich ganz besonders viel. Und Uri Geller wird ja viel Scharlatanerie vorgeworfen, dass das alles Bullshit wäre. Aber die haben gesagt, okay, wir finden einen, der kann das noch besser mit dem Bullshit. Und dann haben sie so eine Castingshow gemacht, wo halt so verschiedene Leute, die sich ausgedacht haben, dass sie irgendwie, keine Ahnung.
Jetzt macht's
ja,
Klick.
Das, und da kam dann einer, der, ich glaube, der kam aus der Schweiz und sah aus, als hätte man, ja, als hätte Skeletor mit Siegfried von Siegfried und Roy gebumst. So ein bisschen. Also so also schwarzer Mantel und dann so wallendes blondes Haar. Und dann hat er halt so einen Raben dabei gehabt. Und Raben sind ja, das weiß man halt, unglaublich intelligente Tiere. Also wahrscheinlich mental auf der Höhe von Delfinen oder so. Also wirklich beeindruckend intelligent.
Ja, ja. Die haben alle Abitur.
Und dem, genau, die haben alle Abitur. Da geht keiner zur Gesamtschule. Und dann haben die dann so Tricks gemacht. So. Dann hat er zu denen gesagt, ja, und er hat immer so eine Fantasiesprache mit denen gesprochen, die natürlich, also die Raben verstehen. Verstehen so, Ashkana, Ichokile. Und dann der Rabe so, Bruder, ist okay, gib mir einfach die tote Maus, piss dich ab, ey. Und dann ist er halt da so ein bisschen rumgeflogen. Und der hat es, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, Vincent Raven war der Gewinner von The Next Uri Geller. Ja. Es gab mal einen ganz tollen, der leider nicht mehr lebt, aber der ist sehr alt geworden, einen ganz tollen Parawissenschaftler oder einen Wissenschaftler, der gegen die Parapsychologie und so war. Ah, fuck, mir fällt gerade der Name nicht ein. Der hat mal einen Pott ausgelobt für 1 Million Dollar für irgendeinen Parapsychologen, ich weiß nicht, also für jemanden, der so übermenschliche Kräfte besitzt,
mit paranormalen Fähigkeiten.
Paranormal, dankeschön. Paranormalen Fähigkeiten. Und er hat gesagt, es gibt 1 Million Dollar, wenn wir das nachweisen können, dass das, was du tust, paranormal ist. Und bis zu seinem Lebensende, er ist über 90 geworden, ist niemand, konnte ihm ein paranormales Phänomen unter wissenschaftlichen Bedingungen, also Kameras drumherum, Audience drumherum etc. nachweisen. Und es gibt herrliche Videos, wie der halt Leute entlarvt hat. Es gab zum Beispiel mal so einen Typen, der in den 70er Jahren in den USA, der sagte, der konnte mit seiner Handbewegung Buchseiten umblättern. Ne? Mhm. Also er steht da so, ein aufgeschlagenes Buch. Ja, zum Beispiel Telefonbücher. Oh, James Randi, so hieß er. Jetzt fällt er wieder ein. James Randi, so hieß der Professor oder der Wissenschaftler, der gesagt hat, er glaubt nicht daran und er lobt 1 Million Dollar aus. Könnt ihr wirklich mal googeln, James Randi. Entlarve paranormale Phänomene. Super interessant. Und bei der Nummer zum Beispiel, weil das im Live-Fernsehen stattfand, hat er gesagt, also ich glaube, die haben den nicht drauf vorbereitet, diesen Typen, der die Dings umdreht, die Telefonbuchseiten bewegen kann, nur mit der Kraft seiner Hand. Also er hat so immer mit der Hand dann so irgendwie so dahin gezeigt, hat so mit dem Kopf sich so leicht dahin bewegt und dann haben die Seiten sich umgeblättert. Und James Randi hat gesagt, ey, das ist ja wahnsinnig beeindruckend. Ich streue hier einfach nur mal ein paar Papierschnipsel direkt vor das Buch, okay? Und plötzlich, und das war halt live US-Fernsehen, riesengroße Show, waren diese paranormalen Fähigkeiten des Mannes verschwunden, weil er hatte einfach einen Weg gefunden, aus dem geschlossenen Mund Luft rauszublasen. Ja, und genau. in dem Moment, wo er es versucht hat, hat er einfach die Papierschnipsel weggeblasen. Das ist immer noch, man guckt sich das an und man stirbt vor Fremdscham. Weil der Typ dann auf einmal meint, ja, ich kann es jetzt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Die Papierschnipsel scheinen meine Energie zu stören. Du denkst so, ja, Bruder, auf jeden Fall. Die Papierschnipsel stören deine Energie. Ich glaube auch.
Ja, ich glaube, das ist halt, ich verstehe auch nicht, warum die nicht einfach sagen, hey, wir sind Illusionisten. Also,
das finde ich okay, wenn man das
ja,
sagt.
Ja, wenn du sagst, okay. Hey, ich kann das super gut mit Illusionen arbeiten, so dass man denkt, ich kann gewisse Sachen und man findet den Trick nicht raus. Man wusste jetzt auch zum Beispiel bei Zauberern, das hatten wir auch mal in einer Folge mit David Copperfield, als es im Fernsehen übertragen wurde, dass einfach die Kamera gedreht wurde, als er die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen. Ist ja klar, es ist nicht möglich, aber... Ist halt lustig,
ja,
aber
das war für uns schon krass damals, als er die Freiheitsstatue verschwindet. Weißt du, was er gemacht hat? Ja, ne? Ich glaube, wir haben das schon mal besprochen. Weißt du, was passiert ist? Also, ich saß als Kind, das war unglaublich für mich, zu sehen, wie er die Freiheitsstatue verschwinden lässt. Wirklich, das war so, wie geht das? Und das ist wirklich einer der Tricks, wo ich denke, also billiger hätten sie es ja nicht machen können. Kannst du es erzählen, wie sie es gemacht haben, die Freiheitsstatue verschwinden lassen?
Ja, die haben ja einfach die Plattform, auf denen die Leute waren, gedreht.
Ja, ich genau.
Ja.
Ja, also nee, nicht gedreht, sondern es war so eine Dresina. Also die haben das auf so Zugleisen hin und her gefahren. Und dann haben sie halt den Vorhang zugezogen. Du konntest im Fernsehen ja nur sehen, was in dem Vorhang ist. Und sind dann mit dem Vorhang 10 Meter oder mit dem gesamten Publikum plus David Copperfield plus Vorhang einfach 20 Meter nach rechts gefahren, sodass man einen anderen Ausschnitt vom Himmel gesehen hat.
Ja.
Aber ich glaube, David Copperfield hat auch nie für sich beansprucht, also richtige Magie zu können, sondern er sieht sich halt als Entertainer. Und das finde ich dann auch wieder okay.
Ja, er war schon, ja, absolut. Er hat ja gesagt, ich bin Illusionist, ich bin Magier, aber ich glaube, die meisten machen das, ja. Aber es gab schon so ein paar paranormale, es gab ja auch eine Institution in England, die, glaube ich, so paranormale Aktivitäten aufgedeckt hat. Die wurde eigens aufgebaut dafür. Aber es gab eine Sache, da haben die nicht gewusst, woher das, ich glaube, das war eine Wohnung, in der Lampen explodiert sind.
Okay.
Immer wieder. Obwohl, das war aber nur, wenn die Frau reingekommen ist. Und da haben sogar die Wissenschaftler gesagt, dass da wahrscheinlich irgendwelche physikalischen Ereignisse passieren mit dem Raum, mit ihr, wenn sie da reinkommt, okay, dass das dann passiert. Aber,
boah,
aber sie hat auch nichts behauptet. Also sie hat nicht behauptet, ich bin eine Magierin, ich habe spezielle Kräfte. Sie hatte halt Angst, sie hat sich halt einfach an die Polizei gewendet, weil sie nicht wusste, woran es lag. Und dann kamen halt Wissenschaftler ins Haus und haben diese Sache irgendwie analysiert. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich musste schmunzeln. Vor ein paar Jahren hat mal eine, es gibt ja dieses klassische Bild der Jesus-Statue, die weint. Ne? Also Jesus-Statue in so Wallfahrtsorten etc., die stehen ja an vielen Orten, oder auch Marienstatuen. Und in dem Fall ronnen da halt Tränen durch das Gesicht. Ne?
Mhm.
Und niemand konnte erklären, wo das herkam. Die Gläubigen haben dann diese Tränen aufgefangen unterhalb der Statue, weil sie die halt als heilige Tränen Jesu gesehen haben und Gottes und starke religiöse Verbindungen. Und die haben das dann getrunken, um sich näher mit dem Spirituellen zu fühlen. Und dann kam ein paar Monate später raus, dass in der Nähe der Statue ein Abwasserkanal geleckt hat. Und dass es einfach Klowasser war, was da das Gesicht der Statue runtergeflossen ist, was die Leute dann im tiefen Glauben an den Katholizismus getrunken haben.
Und Scheiße, so cool. Alter.
Jesus gab mir Durchfall, Bruder. Jesus gab mir Durchfall. Übrigens, wir haben eben über Hochzeiten und Beziehungen und so gesprochen und da musste ich schmunzeln, weil ich habe gestern etwas, wir hatten letztes Mal vor ein paar Wochen, ich glaube, wir haben gar nicht im Podcast drüber gesprochen, sondern ein privates Gespräch. Ich weiß es nicht mehr, ob es privat oder im Podcast war, aber wir haben über Beziehungen gesprochen und du sagtest etwas zu mir und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gestern sehr lange darüber gelesen, habe mich dann auch nochmal schlau gemacht, weil ich mir nicht sicher war. Was glaubst du, ist der beste Prädiktor für eine langfristige Beziehung? Was ist das Wichtigste oder was ist das, was voraussagt, dass eine Beziehung im besten Fall alles überlebt?
Zwangsehe?
Sie kann nicht gehen, sie ist in der Küche festgebunden. Okay, das war... Okay, so, ja. Ja, das ist auch, also, ist auf jeden Fall auch, also die Scheidung...
Ja, aber das hält dann über lang, Alter.
Das hält für immer. Ja, das ist auf jeden Fall. Definitiv. Willst du nochmal raten? Einfach irgendwas, was du glaubst. Also es gibt ja unterschiedliche
Fremdgehen.
Gute Sexualität. Fremdgehen.
Ja. Das ist von einem amerikanischen Comedian. Der hat das mal gesagt. Der hat ein Pärchen gesehen. Ich glaube, das war, das war Dane Cook, war das, glaube ich. Der hat gemeint, er hat ein Pärchen gesehen, die waren voll süß, die waren über 80, haben Händchen gehalten, haben sich geküsst, umarmt und ist sie aufs WC und er hat dann gemeint so, hey, was ist denn der Schlüssel einer Ehe und der so fremdgehen. Dann habe ich mir gedacht, Bastard.
Das ist, ja, das stimmt, das Bit von Dan Cook kenne ich auch, aber das ist nicht. Willst du nochmal? Ich kann es auflösen.
Ja, ich bin gespannt.
Weil Freundschaft ist mit Abstand, und darüber gibt's, also kannst du ja ChatGPT fragen, darüber gibt's, glaube ich, allein 20 Studien, ist der beste Prädiktor für eine langfristige gute Beziehung, wenn du deinen Partner als guten Freund oder vielleicht sogar als deinen besten Freund begreifst. Und wir hatten, ich weiß ja halt nicht mehr, ob es hier stattfand oder halt privat, aber ich weiß doch, dass du mir gegenüber ganz starker Advokat warst für deine Partnerin ist nicht deine Freundin.
Ja, absolut. Und ich, aber und ist bei ich, mir, ich bin immer noch der Meinung. Also
vollkommen okay. Aber das macht ja auch Sinn. Und ich erkläre dir warum. Also das, was ich gelesen habe und so, alles Romantische verschwindet ja irgendwann zu einem gewissen Maße. Die Sexualität wird weniger, also man hat definitiv nach 10 oder 20 oder 30 Jahren Beziehung nicht so oft Sex wie in den ersten 3 Monaten. Das mag Ausnahmen geben, aber die meisten Paare ist es völlig normal, dass es weniger wird. Die Lebensumstände werden härter. Am Anfang ist alles voller Geigen, dann irgendwann hat man vielleicht 2 Kinder oder man hat kranke Eltern, um die man sich kümmern muss oder was auch immer. Ne? Und das, was verlässlich, rein statistisch Paare am Leben hält, ist, wenn sie sich als Freunde begreifen. Weil Freundschaft dauert länger als Romantik. Und da gibt es wirklich viele Erkenntnisse zu und ich musste so schmunzeln, weil du genau das als auf gar keinen Fall ausgeschlossen hast. Man sollte mit seiner Frau nicht befreundet sein.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gemeint, wenn die Frau sagt, ich bin dein bester Freund. Also das heißt ja nicht, dass du...
Das wäre schon eher besser, wenn du das sagst, du bist mein bester Freund.
Ja, also ich glaube, natürlich kann dein Partner, dass du eine freundschaftliche Beziehung hast, weil sonst, das ist ja dieses soziale Miteinander, dieses Zwischenmenschliche, das muss ja funktionieren. Also,
ja, so ist es nicht gemeint.
Ja, aber ich sag jetzt meine Position dazu. Ah, also ja. Ich glaube, wenn du mit deiner Freundin dich nicht gut verstehst, ihr nicht auch gemeinsame Aktivitäten zusammen unternehmen wollt, weil das ist ja das, was eine Freundschaft ausmacht. Aber ich rede hier von bester Freund. Also wenn du sagst, du vergisst dein soziales Leben, du hast keine Freunde mehr und machst dann nur noch hey, meine Beziehung, das finde ich nicht gesund. Also ich will nicht, dass meine
Frau... Nein, das ist natürlich was anderes.
Ja, das habe ich letztes Mal so gesagt. Also ich habe ja gemeint, ich will nicht, dass meine Frau meine beste Freundin wird. Ich will nicht, weil mit meinem besten Freund rede ich vielleicht über meine Beziehung. Weißt du, wenn mal was schief läuft oder es war anstrengend oder meine Frau, ihre Eltern sind gekommen und die nerven mich so sehr. Weißt du, es gibt ja Sachen, die du jetzt mit deinem Partner vielleicht nicht besprechen willst. Oder du hast so einen Männerabend, wo du sagst, weißt du, sowas Neandertaler-mäßiges.
Ja. Schau mal, Schatz, Titten.
Ich glaube, das muss ja, es ist ja diese gesunde Balance. Und das finde ich ja auch so schön. Aber natürlich ist die Basis von einer guten Beziehung, wenn du jetzt mit deiner Frau gar keine Gemeinsamkeiten hast. Überhaupt nicht. Also
nein,
ihr habt
dann
gar keinen Bock
natürlich
zusammen
auch
abzuhängen. Ja, dann klappt's ja nicht. Ist ja
aber es ging eher um das wirkliche Element Freundschaft innerhalb einer Beziehung, weißt du? Also dass man sich nicht nur als Sexualpaar oder als wir haben gemeinsame Interessen begreift, sondern wirklich als Freunde. Und ich habe wirklich das Glück, dass ich in einer Beziehung bin, in der ich das so fühle, so dass wirklich meine Frau eine enge Freundin auch von mir ist, mit der ich, aber dieses Sachen teilen mit seinem Partner, das ist jetzt allgemein gesprochen. Also wer das nicht tut, das ist natürlich dann auch Quatsch. Also man muss nicht 100% gleiche Interessen haben, das ist auch seltsam, das wirst du auch mit keinem deiner Freunde, also männlichen oder weiblichen Freunde haben. Aber eine grundsätzliche Basis muss schon da sein, natürlich, in jeder Beziehung.
Ja.
Also wenn man völlig ich glaube, dass die besten Prädiktoren sind auf jeden Fall ein ähnliches Moralverständnis und so, das ist auch alles wichtig, also dass man ähnliche Dinge falsch und richtig findet, weil wenn man wirklich grundsätzlich alles anders sieht als der andere, ist das auch nicht gut. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber wenn du so bei den grundsätzlichen Dingen des Lebens, jetzt zum Beispiel auch Fremdgehen, da muss natürlich eine Linie bestehen. Wenn beide easy sind und sagen, ja, kann schon mal passieren, ja okay, aber wenn nur einer easy ist und sagt, kann mal passieren, dann nicht so okay. Ne? Also
ja,
ich glaube,
ja,
dass viele Leute das gar nicht merken in ihrer Beziehung, dass einer von den Partnern das Thema Fremdgehen oder Treue gar nicht so ernst nimmt.
Aber ich
musste lachen, weil das wirklich das genau das Gegenteil von dem war, was du letztes Mal sagtest. Und ich das ich empfinde das so. Ich finde es irgendwie schön, dass das so ist. Das funktioniert für mich sehr gut.
Ja, aber ich wiederhole es nochmal. Ich habe das ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es soll nicht meine beste Freundin sein. Weil meine beste Freundin ist nicht meine Partnerin. Aber es zählt ja für mich, weil jeder Mensch hat ja eine andere Form der Beziehung, so wie du sagst. Der eine sitzt gern aufeinander und hängt 24/7 mit seinem Partner ab und der andere sagt, hey, geh doch mal weg mit deinen Mädels. Weißt du, hab doch mal ein bisschen Zeit für dich, ich hab ein bisschen Zeit für mich. Und es das heißt ja nicht, dass du dann weniger Interesse hast an deinem Partner. Ich glaube, jeder hat eine andere Form, jeder hat einen anderen Way of Life. Du, ich kenne Leute, die sind 50, die gehen jedes Wochenende noch in den Club und wollen Party machen, sich besaufen. Und für andere ist es halt so, wow. Ja, da sagst du, ich sag da zum Beispiel, hey, ich bin da raus. Aber wenn du die fragst, sagen die, hey, eine gesunde Ehe heißt, man muss immer Party machen, man muss unterwegs sein, Spaß haben im Leben. Und die anderen sagen, nee, du, ich hab samstags meinen Kegeltag und sie ist dann
Kegeltag
mit ihren Mädels unterwegs. Das ist ja geil. Also, finde ich cool. Ich glaube, eine richtige Lösung gibt's ja nicht. Ich glaube, wenn du die Lösung hast für eine glückliche Beziehung, dann bist du der reichste Mensch auf dieser Welt. Weil dann könntest du jedem diese Empfehlung aussprechen. Aber gibt's nicht, weil jede Beziehung ist anders. Jeder Mensch ist anders. Jeder hat andere Werte, andere Moralvorstellungen.
Ja, das ist alles richtig, aber auch wieder nicht ganz, weil wir natürlich alle einen ähnlichen Blueprint, wir sind Menschen am Ende noch, weißt du? Und wir haben halt ähnliche Bedürfnisse, eigentlich. Also natürlich ist jeder Mensch anders ausgeprägt, was näher anbelangt, Sexualität etc. Aber die Grund, also man kann natürlich immer nur von Statistiken so und so sprechen und von Studien, aber grundsätzlich ist es so, dass alle Menschen oder die meisten Menschen ähnliche Grundbedürfnisse haben. Und die zu stillen zum Beispiel wichtig ist. So, ne? Gab ganz früher in der Psychologie so Theorien, Maslows Bedürfnispyramide, ne? Also dass du dich zum Beispiel erst, wenn du dich um Essen und Trinken gekümmert hast, kannst du dich überhaupt über emotionale Sachen kümmern. Weil wenn du am Hungern und am Verdursten bist, denkst du nicht darüber nach, ob du ein Problem mit deiner Frau hast. Ist jetzt sehr banalisiert gesprochen, aber es ist eine Pyramide aus Dingen. Man muss immer eine Stufe erfüllt haben, bevor man überhaupt die nächste Stufe an Bedürfnissen sich mit beschäftigen kann. Mhm. Und das macht ja irgendwie auch Sinn. Also wenn es dir jetzt so, sagen wir jetzt, du bist wirklich am Hungern, so, ne? Dann wirst du dich nicht mit deiner, wirst du dich nicht damit auseinandersetzen, dass dein bester Freund irgendwie gerade doof zu dir ist oder so. Weil du erstmal dieses Grundbedürfnis erfüllen musst. Ist aber sehr alte Psychologie, ist irgendwie 80, 90, 100 Jahre alt. Dementsprechend nicht mehr aktuell, aber grundsätzlich nachvollziehbar. Weißt du, was ich gestern gesehen habe, wo ich auch gedacht habe, das wird uns passieren eines Tages? Kannst du nicht wissen.
Typen in Lederklamotten oder?
Typen in Lederklamotten mit Hundemasken. Ich bin jetzt in dieser Community drin. Mein Name ist Wolfi. Ich habe so einen weißen Latex-Ganzkörperanzug und ich gehe halt auf so Veranstaltungen, wo mir mein Meister sagt, mach mal eine Rolle oder nimm mal eine Wurst in den Mund oder so. Ich finde das ganz gut.
Ja, aber guck mal.
Aber davon wollte ich gar nicht.
Aber ich gehe dann nochmal auf Beziehung ein, weil ich habe es jetzt bei ChatGPT eingegeben. Und da steht.
ChatGPT.
Nee, du hast ja gesagt, gib's bei ChatGPT ein und da steht halt, an erster Stelle ist wichtig bei einer Beziehung, die Top-Faktoren, statistisch gesehen, zeigen Studien, gute Kommunikation, Konfliktlösung, gemeinsame Werte, Ziele, sexuelle Zufriedenheit, emotionale Unterstützung, Gleichberechtigung, Respekt, Humor und gemeinsame Zeit. Also.
Ja, das sind ja. Aber das sind ja jetzt, das sind Traits. Das ist nochmal was anderes. Aber ist auch egal. Also bei dieser Freundschaftssache geht es darum, eher so ein übergeordnetes Beziehungsmodell, ne? Wie ist die Beziehung? Empfinde ich meinen Partner als Freund oder nicht? Und es war einfach in den Studien so, dass das der Prädiktor dafür war. Ich habe Black Mirror geguckt und die 7. Staffel ist jetzt raus. Und die allererste Folge hat mich echt mitgenommen, wo ich gedacht habe, so in etwa so etwas wird uns bevorstehen. Genau so etwas. Also da ist, ich erzähle mal den Grundplot. Und wenn Spoiler-Territory wird, dann sage ich euch, überspringt mal 30 Sekunden. Eine Frau und ein Mann leben glücklich in relativ schwachen finanziellen Verhältnissen zusammen. Er ist Stahlarbeiter, sie Lehrerin, aber in einer Zeit, in der offensichtlich, vielleicht ist es in den USA jetzt auch so, Lehrer nicht mehr wirklich gut verdienen. Und sie verdienen ja in Deutschland auch schon nicht mehr wirklich gut, aber früher war das mal ein ziemlich sicherer Job. Und sie bekommt einen Gehirntumor und die beiden können sich die Operation nicht leisten. Und dann kommt eine Frau von einer neu gegründeten Neuroorganisation oder einer Art Firma dazu und sagt, hören Sie zu, wir können die Operation übernehmen und jetzt, Spoiler für eine Minute vorspringen. Aber wir setzen ihrer Frau sowas wie ein neuronales Netz an diesem Punkt ein und wir können sie dann über einen Funkmast erreichen und sie müssen eine Art Abo-Modell abschließen, jeden Monat uns $300 zahlen, dass dieser Bereich des Gehirns weiter befeuert wird. Und das ist ja schon ziemlich düster, aber auch vorstellbar eigentlich. Und der Verlauf der Geschichte ist dann so, die beiden können sich gerade diese $300 oder $400 dafür leisten, dass die Frau weiterleben kann. Mhm. Und auf einmal fängt sie an, in völlig normalen Gesprächen, also wo dann irgendwie ihr Mann sagt, oh, ich hätte Bock auf Kaffee. Und sie sagt, hast du denn schon die neue Riverside-Bohne ausprobiert? Sie ist voll im Geschmack und voller Aromen. Und er so, was? Und dann wird ihnen klar, dass in dem Modell, das sie gekauft haben, diese Firma nicht nur halt das Gehirn der Frau verwendet als oder befeuert, sondern auch, dass sie, weil sie das Common-Modell, das billigste Bezahlmodell ausgewählt haben, gleichzeitig Werbung über sie ausgespielt wird, die sie in Kontextsituationen dann von sich gibt. Also wenn jemand ihr irgendwas erzählt, dass er traurig ist, fängt sie an, Antidepressiva zu empfehlen. Und sie merkt das aber gar nicht. Sie ist dann so ausgeschaltet und sagt dann halt einen Werbetext auf. Mhm. Und dann gehen sie wieder zu der Firma. Und dann sagt die Firma, ja, das ist ein neues Modell, das wir eingeführt haben. Bisher waren sie ja ein Premium, aber jetzt sind sie in Common. Und Common bedeutet halt, dass Werbung wird ausgespielt. Wollen sie keine Werbung, kostet €200 mehr. Und da geht die Geschichte darum, was sie alles tun, um diese Frau irgendwie auf einem normalen Level zu halten und wie weit der Ehemann geht, um überhaupt Geld zusammenzukratzen, damit seine Frau sowas wie ein lebenswürdiges Leben führen kann. Und das Interessante ist dieses, jede Woche kommt irgendwas Neues dazu. Also
ja.
Jetzt wird also, nicht nur Werbung ausgespielt, sondern jetzt müsst ihr auch 15 Stunden schlafen. Wenn sie länger wach sein wollen, müssen sie extra bezahlen.
Ja, also.
Und das ist ja genau das, was wir heute in ganz vielen Bereichen erleben, weißt du?
Mhm. Ja, das findet ihr auf zwei Ebenen. Das findet ihr in zwei Ebenen statt, diese Folge. Also die eine Ebene ist ja das, was du gerade gesagt hast, dass man dir erstmal etwas kostenlos anbietet, diese OP. Also so wie du gesagt hast, die Frau hatte einen Hirntumor und sie hatte dann einen Vorfall, ist umgekippt und wäre gestorben. Also sie haben gemeint, sie wird so nicht machen oder nie wieder aufwachen. Aber es gibt eine neue Technologie und die haben gemeint, dass sie diesen Bereich ihres Gehirns, wo der Tumor ist, backuppen können, alle Infos auf eine Festplatte speichern, neues Gewebe einführen und dann über den Server hat sie dann Zugang zu diesem Bereich ihres Gehirns. Ansonsten würde das ja ausfallen.
Und, du hast die Folge auch gesehen.
Ja, ich habe die auch gesehen. Und das Krasse ist, du wirst kostenlos gefüttert und auf der anderen Seite musst du dann halt immer mitgehen, weil dann halt immer neue Upgrades kommen. So ist es ja auch mit deinem Handy zum Beispiel. Du kaufst etwas, du machst dich davon abhängig, du speicherst all deine Daten dort, hast dein ganzes Leben drauf aufgebaut und auf einmal heißt es, hey, es gibt kein Update mehr. Du kannst das eigentlich in der Form nicht mehr nutzen. Und dann musst du ein Upgrade machen. Und die andere Ebene ist halt diese Sensationsgeilheit der Menschen, weil es gibt eine Plattform, auf der sich der Mann angemeldet hat, weil er das Geld nicht mehr zusammengekriegt hat, auf der du sowas wie eBay mit schlimmen Sachen, also ich ziehe mir einen Zahn oder ich trinke Urin und für $50. Und haben halt Leute geboten, haben gesagt, hey, mach doch das noch. Also haben ihm viel schlimmere Sachen.
Für die gerade erst einschalten, wir sind immer noch im Spoilerbereich. Also,
genau, ja, wir sind im Spoiler.
Aber,
ja, aber wir sind im Spoiler. Ja. Also ich fand das, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das mit meiner Frau geguckt und wir haben alle 5 oder 6 Folgen waren das angeguckt, aber die erste fand sie so schlimm, dass sie da auch mehrmals geweint hat, weil das einfach so eine krasse. Deswegen heißt ja auch Black Mirror, das ist einfach der schwarze Spiegel der Gesellschaft.
Ja, und es ist ein realistischer Spiegel der Gesellschaft, weil zum Beispiel, also der Mann macht dann halt auf dieser Plattform Sachen, um Geld zu verdienen, die aber menschenunwürdig sind und wo Leute sich am Internet dran ergötzen, so, ne, zieh den Zahn oder trink Pisse oder sonst was. Und dann denkt man, ja, sowas würde ja nicht passieren. Aber das ist ja schon passiert. Also es gab ja schon in unserer Teenagerzeit, kennst du noch Bumfight? Sagt dir das was?
Ja, Bumfight, ja, sagt mir was.
Bumfight, das muss man sich mal vorstellen, das ist fast 20 Jahre her, da gab es einen Typen, der hat eine Internetseite gemacht, die hieß Bumfight. Bum ist der englische Begriff für Obdachloser und der hat halt Obdachlose auf den Straßen von Amerika gesucht, hat denen gesagt, ich gebe dir $50 oder $100 oder so und jetzt hau mal dem anderen Obdachlosen einer aufs Maul. Und er hat das gefilmt und ins Internet gestellt und ist Millionär damit geworden. Das heißt, diese soziale Verwahrlosung, emotionale Verwahrlosung, Menschen für Klicks etc. was anzutun und ein Publikum zu haben, das sich das anschauen will, gab es schon vor 20 Jahren im Internet. Ich finde bei Black Mirror halt immer so geil, dass sie Sachen nehmen, das haben sie in den besten Folgen immer hingekriegt von Black Mirror, dass sie Sachen aus der Realität nehmen, sie leicht überhöhen und dann siehst du irgendwie, was passiert, wenn man das, was wir jetzt gerade erleben, nochmal 20% schlimmer macht, was passiert mit uns als Menschen dann? Und ich finde den Gedanken, dass man irgendwann Streaming-Modelle für Gehirnbereiche verkauft, du hast es eben besser erklärt, es stimmt, dass sie so gesehen dass sie diesen Gehirnbereich speichern auf dem Server und die Frau hat nur Zugriff darauf. Und wenn sie dann zum Beispiel den Staat verlässt, dann geht einfach ihre Wahrnehmung aus. Also sie hat halt nicht die Freischaltung, um über die Staatsgrenze zu fahren. Das heißt, sie ist unfrei geworden. Und das, was ich daran auch super spannend fand, war dieses Hinzufügen von irgendwelchen Abos. Also weißt du, am Anfang, Beispiel, Netflix ist selber das beste Beispiel, weil Netflix zeigt Black Mirror. Und als ich Netflix abonniert habe, hat es, glaube ich, 9 € gekostet und du hattest alles. Du hattest 4K, du hattest Surround Sound, bla bla bla. Dann kam irgendwann Netflix Premium 4K. Und dann kriegtest du das, was du vorher hattest, als Premium-Modell, aber auf einmal für 14 €. Mittlerweile sind es, glaube ich, 18 oder 19 €. Das gleiche ist im Flugzeug. Früher konntest du bequem sitzen und hast einen Abend. Als ich als Kind geflogen bin, konnte man einigermaßen sitzen und hat Mittagessen bekommen. So, wenn man geflogen ist.
Mhm.
Heute zahlst du für jedes Glas Wasser und du zahlst dafür, halbwegs menschlich sitzen zu können. Für das gleiche. Und das wird dir heute aber als Premium-Leistung verkauft. Ist aber natürlich jetzt ein Far-Stretch zu, mein Gehirn wird an- und abgeschaltet. Aber ich meine einfach nur damit, dass wir in unserer Lebensrealität jetzt, wenn wir so unterwegs sind, ganz oft erleben, dass Sachen, wie dein iPhone-Beispiel war ja auch nicht schlecht, dass uns Sachen, die uns vorher gratis oder als ganz normaler Service zur Verfügung gestellt wurden, auf einmal hinter einer Premium-Schranke landen. Und aber das ist gruselig.
Glaubst du, es hängt doch damit zusammen, dass wir auch alle geiziger geworden sind für Leistungen?
Nö. Also wir zahlen doch, also mein Gott.
Also,
du zahlst doch vorne und hinten überall. Du meinst jetzt, weil das Internet uns viel umsonst zur Verfügung gestellt hat?
Ja, nee, aber auch generell, dass wir Menschen halt immer sagen, ja, Geiz ist geil, das muss doch günstig sein. Also,
naja, das ist ja halt so ein 2000er-Slogan, Geiz ist geil, ne? Von
Saturn und Mediamarkt. Den haben wir ja immer noch. Also, ich glaube, guck mal, nur mal die Relation. Also, früher ein Film ausleihen in der Videothek, hast du vielleicht für einen Tag war es, glaube ich, 3,50 €, wenn ich es noch richtig...
Mark, ne?
Nee, in der Eurozeit. Nee, ich meine, jetzt, als es noch Videotheken gab, bis vor 10...
3,50 €, meinst du, das war so teuer?
Ja.
Dann hättest du ja für 2 Tage 7 € bezahlt, da warst du ja fast schon bei der Blu-ray selbst.
Es gab ja dieses Wochenendtarif. Also es gab ja diesen Wochenendtarif, wo du vom Freitag bis Montag geholt hast. Da war es, glaube ich, pro Film 4 oder 5 €. Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr genau auf die Reihe. Spiele waren teurer, aber wenn du zum Beispiel ins Kino gehst, zahlst du für einen Film 8 €, 10 €. Aber bei Netflix hast du zum Beispiel unzählige Filme. Du hast unzählige Filme, also wirklich tausende Filme und guckst mehr Filme als zuvor. Aber willst es dann mehr for free? Also ich stelle mir nur die Frage, oder früher war Fliegen halt teurer. Früher hat ein Flug viel mehr gekostet. Und da war halt das, jetzt kostet ein Flug manchmal, also wenn du mal überlegst, ein Flug nach Spanien kostet 29 € manchmal. 30 €, 40 €. Und da denke ich mir manchmal, hä, wie lohnt sich das? Also,
wie rechnet sich das?
Wie rechnet sich das? Also wo machen die dann Gewinn?
Ich glaube, diese Geiz-ist-geil-Gesellschaft ist auf jeden Fall ein Problem. Kino ist ein gutes Beispiel, weil das Kino hat sich im Verhältnis zu Streaming ein bisschen selbst kaputt gemacht. Ich habe letztens ein Interview mit Quentin Tarantino gesehen, wo er sagte, Cinema was a working class entertainment. Früher war es so, 20er, 30er, 40er, 50er Jahre, als das Kino groß wurde, da konnten die Leute sich nicht leisten, ins Theater zu gehen. Theater war teuer, in die Oper zu gehen. Kino war der einzige Ort, wo du als normaler Blue-Collar-Worker, also jemand, der in der Fabrik arbeitet, Entertainment haben konntest. Die meisten hatten kein Fernsehen zu Hause.
Mhm.
Und deswegen war Kino früher immer preiswert. In den USA kostete lange Zeit ein Kinoticket $1, $2 und dann ab den 80er Jahren konsistent immer $5. Egal, wann du gegangen bist, immer $5. Und das endete dann irgendwann Ende der 90er Jahre, als dann die Kinos zum Beispiel ihre Preisgestaltung änderten. Und heute kannst du ja auch in Deutschland, wenn du an einem Samstagabend in einen Film mit Überlänge gehst und dann noch 3D, zahlst du 18 € oder so.
Und ja, das ist natürlich, ja, das stimmt.
verstehst du das? Da hat das Kino dann irgendwann so viel verlangt finanziell, dass die Leute sagen, ja, da kann ich mir auch Netflix für klicken. Und natürlich diese Geiz ist geil-Attitüde mit alles billiger, dass viele Leute, die uns gerade zuhören, die im Handwerk arbeiten, werden das kennen. Viele, die in der Dienstleistung arbeiten, werden das kennen. Dass, keine Ahnung, du bist ein Dachdeckbetrieb oder du machst Maler- und Lackierarbeiten oder so. Und natürlich kannst du nicht mit einem mithalten, der ungelernt bei MyHammer für 10 Euro die Stunde dir die Bude streicht. Wie sollst du das auch? Du hast ja einen Betrieb.
Ja, klar.
Aber diese ganzen Internetplattformen, dieses Eindringen von hier gibt es noch billiger, noch billiger, noch billiger, hat dazu geführt, dass man zum Beispiel echte Handwerksarbeit oder echte Wertarbeit nicht mehr zu schätzen weiß. Und das ist für ganz viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, glaube ich, ein unglaubliches Problem.
Ja, absolut. Ich glaube, klar, auch die technologische Progression, die stattfindet, die Entwicklung, weißt du, die Fernseher früher und Fernseher jetzt hast du halt einen 80-Zoll-Fernseher zu Hause, da sagst du, hey, warum soll ich überhaupt noch ins Kino? Ich habe fette Filme, 4K, ich habe einen fetten Sound, das hattest du ja früher nicht. Du hattest da deinen Röhrenfernseher, wenn du einen guten hattest, hat der 3.000-4.000 Euro gekostet, 5.000 Euro gekostet. Und
das war schon sehr gut dann.
Ja, das war dann schon so ein Megateil. Aber das war dann halt auch Projektoren-Dinger. Ja, das war
Rückbildprojektoren.
12 Pixel, aber trotzdem. Weißt du, hast du ein Fußballspiel angeguckt, da sahen alle gleich aus. Also jetzt hast du ja alles in 4K und ich glaube,
was ich eben sagte, im Handwerk ist das doch so. Also, dass du halt Leute hast, die das immer billiger machen. Verstehst du? Dass du, wenn du jetzt du beziehst Sofas oder so. Ich war mal bei jemandem, der Sofas bezogen hat, also alte Sofas aufarbeitet. Und dann war jemand davor und sollte irgendwie ein Sofa kaufen, wollte sein Sofa beziehen lassen. Und dann sollte das Sofa beziehen komplett neu für 1.300 Euro oder so kosten. Mhm. Und der Typ vor mir in der Schlange sagte dann, ey, da kaufe ich mir 2 neue Sofas für. Ist ja klar. Dieses alte Sachen aufarbeiten oder wieder in Ordnung bringen lassen, ist komplett weggestorben. Weil die meisten Gegenstände in Relation zu früher, also viele Sachen sind teuer geworden, aber manche Sachen sind auch durch die Massenproduktion und durch China etc. viel billiger geworden.
Ja.
Es lohnt sich nicht mehr, einen alten Stuhl aufarbeiten zu lassen. Es lohnt sich nicht mehr, ein altes Sofa aufarbeiten zu lassen. Da schieße ich mir lieber ein neues im Internet für 500 Euro.
Ja, ich glaube, es ist auch...
Also nicht ich jetzt, aber du weißt, was ich meine.
Ja, aber es ist ja auch die Zeit der Fast Fashion. Also bei den Klamotten ist ja das Gleiche. Früher hattest du eine Modelinie und die hielt dann 1-3 Jahre und dann war es wieder out. Jetzt ist ja so, manche Hersteller, die bringen ja hunderte Artikel raus in einem Jahr. Tausende Artikel. Also es gibt nicht mehr die eine Kollektion und die ist dann, da hängt da rum. Wenn du mal guckst, also du könntest ja jede Woche gibt's eine neue Kollektion, fast jede Woche gibt's eine neue Kollektion bei Zara. Du kaufst dir eine Jacke.
Es wird ja auch alles in Masse produziert, weißt du? Das ist ja, da sitzt ja kein italienischer Designer mehr und sagt, oder Spanisch ist Zara, glaube ich, ne? Sondern das wird alles mit irgendwelchen Programmen erschaffen und dann halt billig irgendwo. Das ist aber das Schöne am Modemarkt, da wird man wenigstens überall verarscht. Ob du jetzt zu Gucci, Louis Vuitton, also ob du jetzt zu High Fashion oder Low Fashion Mode gehst, am Ende kommt das alles aus dem gleichen Werk in Bangladesch. Es wird dir nur zu einem anderen Wert verkauft.
Ja, wahrscheinlich. Ja, also Bangladesch, China, Türkei, Italien oder genau. In Italien machen es dann Leute für billige Arbeit.
Ja, aber das ist ja das Krasse, dass die Leute dann trotzdem glauben, oh, meine Gucci-Tasche ist von 4 italienischen Näherinnen in einem kleinen Familienbetrieb. Nein, ist sie nicht. Sie ist in einer Riesenwerkstatt irgendwo in einem sehr armen Land von sehr armen Leuten für absolut gar kein Geld hergestellt worden. So, das ist die Realität. Und du kaufst damit eine Marke, die einen Wert vermittelt, der aber an sich gar nicht mehr da ist. Weil alles, was diese Marke vielleicht irgendwann mal ausgemacht hat, der Familienbetrieb, das Kleine, das Edle, ist verloren gegangen, weil es natürlich super billig ist, solche Sachen im Ausland zu machen. Und natürlich versuchen all diese Firmen, das war jetzt nur ein Beispiel, versuchen diese Firmen ihre Spuren zu verwischen, damit man nicht rauskriegt, dass ihre Waren nicht in dem bestimmenden Land produziert wurden. Du würdest ja niemals eine 3.000-Euro-Tasche kaufen und dann steht da direkt im Inlay drin, Made in Bangladesch. sondern die ist dann 99% made in Bangladesch, ist dann aber, keine Ahnung, der Reißverschluss wurde dann in Italien dran gemacht. Dann steht da drauf, made in Italy.
Also in Italien,
so funktioniert die Industrie.
In Italien haben die auch diese Arbeiterfabriken hochgenommen, wo chinesische Zwangsarbeiter, könnte man schon fast sagen, unter wirklich harten Bedingungen die Sachen genäht haben in Italien. Also es werden ja auch Sachen dort produziert, also auch von Luxusmarken. Natürlich ist alles Billigware. Also wir hatten schon ein, zwei Folgen, wo wir sehr extrem darüber gesprochen haben. Aber ich kann es ja nur anhand eines Beispiels geben vom Merch. Also so ein Merch-T-Shirt im Einkauf, in der Produktion, hängt davon ab, wie viel du bestellst. Aber wenn du 1000 Shirts bestellst, bist du bei 3,40 Euro. Aber du verkaufst ja die Dinger für 19 oder 25 Euro.
Mhm.
Und wenn du das jetzt dem Endverbraucher sagst, Alter, ich habe die für 3,50 Euro produzieren lassen, aber ich verkaufe sie jetzt für 25, wäre der jetzt auch nicht so happy. Weißt du?
Eine Marge muss ja bei allem da sein, was produziert wird. Also da muss man sich Höhle der Löwen nur angucken. Da kommen dann irgendwelche Leute und sagen, wir produzieren Vitamintropfen oder irgendwie Räder für Skateboards. Und dann ist immer die erste Frage von den Typen, die da sitzen, was ist denn die Gewinnmarge? Also was kosten denn, keine Ahnung, was kostet dein Vitaminpulver in der Produktion und wie viel verkaufst du, ne, in welcher Höhe?
Mhm.
Und das ist ja selbstverständlich, dass es da einen Abstand dazwischen geben muss. Aber auch da gibt es sowas wie, was ist angebracht und was ist Abzocke? Ist es angebracht, dass eine, zum Beispiel habe ich letztens gelesen, die iPhones, die bei Foxconn produziert werden, die Apple iPhones.
Mhm.
Was glaubst du, was die eigentlichen Produktionskosten eines iPhones sind? Mit allem. Ich meine
500
jetzt
Euro.
Arbeitskraft,
$12. Habe ich gestern recherchiert.
500 Euro?
Ja.
Nee, ich spreche jetzt nicht von Steuern etc. Ich spreche nur davon, die Produktionskosten der Einzelteile und das Zusammensetzen sind $12. Sind nicht 500 Euro. Kann ich dir garantieren.
Habe ich gerade. Habe ich bei ChatGPT gestern eingegeben.
Hier ja, aber du musst auch drüber nachdenken, dass ChatGPT nicht immer die Wahrheit sagt, sondern dass es einfach eine KI ist, die, also du kannst halt auch ganz viele Sachen rausziehen, die nicht wahr sind. Und glaubst du nicht ernsthaft, dass die Produktionskosten eines iPhones 500 Euro sind? Das glaubst du doch nicht wirklich.
Okay, Produktionskosten 12 Euro iPhone.
Zwischen 12 und 18 Dollar kostet die Produktion eines iPhones, ungefähr. Das kannst du nicht exakt sagen, aber das ist ungefähr der Produktionswert.
Also hier steht bei t-online.de Apple, so viel kostet ein iPhone 12 in der Produktion.
Ja, das sind
und
ja
da
nicht
steht,
die offiziellen, das sind offizielle Daten, die bekannt gegeben werden. Aber wenn du jetzt wirklich zu dem Manufacturer gehst, zu den Typen, die das bauen dort, in den Massen, in denen das gebaut wird.
Also hier
wird.
Steht bei golem.de, die Bauteile des iPhones 12 kosten 313 Euro. Die meisten Teile kommen aus Südkorea, gefolgt von Europa und den USA. Also ich glaube nicht, dass die 12 Euro, Basti, jetzt mal ganz ehrlich, Digga, 12 Euro?
Ich glaube daran, dass das so ist.
Nee, 12 Euro, das ist...
Du musst dir die Massen vorstellen, in denen das produziert wird. Wir sprechen ja nicht von jemandem, da werden ja nicht drei iPhones zusammengeschraubt, sondern Millionen. Es werden Millionen Einzelteile dafür produziert. Ich glaube, dass die Gewinnmarge bei sowas ist, und die Gewinnmarge natürlich bei Luxusartikeln wie Taschen und Brillen ist ja noch krasser. Parfüm.
Also die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei hat Apples iPhone 12 und 12 Pro auseinandergenommen und mit Unternehmen Formal Hall Techno Solutions den Wert der einzelnen Bauteile ermittelt. Das Ergebnis der Recherche ist, dass die Bauteile des iPhones insgesamt 313 Euro kosten.
Ja,
also bei dem iPhone 12.
Das mag so sein, wenn du die Einzelbauteile ermittelst. Ja, natürlich. Aber wenn du davon 1 Million kaufst, dann geht der Preis massiv runter. Weißt du, es geht ja nicht darum, dass du einfach nur sagst, okay, woraus besteht jetzt dieses, wenn du jedes einzelne Bauteil eines, keine Ahnung, Mercedes auseinander nimmst und den Wert davon schätzt, ist es auch höher.
Ja, aber du hast aber ja noch die Entwicklung. Aber du hast ja noch Entwicklungskosten.
Die Entwicklung, natürlich, klar. Aber trotzdem sind bei solchen, die Gewinnmargen bei solchen Dingen sind extrem. Das, wo es am krassesten wahrscheinlich ist, ist Parfüm. Parfüm ist wirklich krank. Also die Erschaffung von einem Liter Chanel Nummer 5 kostet, das sind Aromen am Ende und Duftstoffe. Ne? Das kostet nichts, das ist alles synthetisiert. klar, wir reden jetzt über Entwicklung davon, Leute, die das riechen, testen, bla bla. Aber die eigentliche Erschaffung dieses Parfüms, wenn du jetzt in einen Douglas gehst und kaufst dir für 130 Euro ein Parfüm, dann ist der Gegenwert dessen, was in der Flasche ist, das sind ja sowieso 70% Alkohol und der Rest sind Duftstoffe und irgendwelche, ne, irgendwelche Ingredienzien, befindet sich irgendwie bei was, 10 Cent oder so, habe ich mal gelesen. 10, 15 Cent. Und sie verkaufen es dir für 120 Euro. Und das merkst du ja daran auch immer, wenn du siehst, wie die also das bei Parfüms kann man das auch so leicht erkennen, weil 50 oder 30, sagen wir, du nimmst irgendein Edelparfüm, 30 Milliliter kosten 70 Euro, 50 Milliliter kosten dann irgendwie 85 Euro, also nur 15 Euro mehr, und 100 Milliliter, was das mehr als Dreifache von den 30 Millilitern ist, kosten dann 110 Euro. Da siehst du ja, dass die Gewinnmarge riesig sein muss, weil das überhaupt nicht graduell ansteigt. Sondern weil das Dreieinhalbfache des Parfüms auf einmal nur 30 Euro mehr kostet als die kleinste Verpackung.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es mit den 12 Euro, das glaube ich nicht, Basti.
Das lässt sich nicht los, ne?
Nee, also es macht ja gar keinen Sinn, Digga. Wenn die über 200 Millionen iPhones verkaufen und dann machen die, also wenn nur iPhones 200 Millionen und du hast 12 Euro Betriebskosten. Das glaube ich
nur
nicht.
Die aber hast du mal geguckt, wie reich die sind? Ich kann es dir bis nächste Woche raussuchen. Ich suche es dir bis nächste Woche raus.
Ja, ich habe gesehen, wie reich die sind, natürlich. Aber du musst ja, wenn du nur 226 Millionen iPhones, okay? Und dann müssen die ja pro iPhone machen die ja über 1.300 Euro, nee, sogar noch mehr. 1.400 Euro Gewinn.
Mhm.
Ja,
den müssen sie versteuern theoretisch, das umgehen sie natürlich mit vielen Wegen. Also
dann sind das
viele Firmen sitzen in Irland.
Dann sind das 316 Billionen 400 Milliarden Euro.
Naja, also du hast jetzt gerade die Entwicklung etc. natürlich außen vor genommen. Ich habe nur den Zusammenbau des iPhones gemeint, die eigentlichen Teile, die da drin stecken.
Ja, aber
das waren irgendwie 12 oder 15 Dollar. Das, es mag von mir aus, okay, sagen wir mal, es war ein die B-Reihe. Es gibt ja diese iPhones, die eine Plastikhülle haben und wo nicht der fette M3 oder M4-Prozessor drin ist. Aber ich glaube, dass besonders in der Tech-Blase, wenn du einmal so einen Standard entwickelt hast wie die, ist es enorm, was du damit verdienen kannst. Und das siehst du ja jetzt auch. Also diese, wir sehen ja, was man mit eigentlichen Produkten oder Amazon, ne, wie viel Geld das umsetzt. Einfach nur ein Warenhaus für Dinge so. Jeff Bezos hat gerade seine Frau und fünf andere Menschen ins All geschossen. Hast du das gesehen?
Mhm.
Aber das hat mir sehr gut gefallen.
Findest du das gut? Also was würdest du denn vorschlagen, was man da machen sollte? Also
ich fände es gut, wenn die Menschen, die zum Beispiel über Foxconn arbeiten, wenn die Menschen, die diese Produkte erstellen, zum Beispiel fair bezahlt werden. Oder wenn die Menschen, die bei Amazon arbeiten, fair bezahlt werden. Also ich meine, weißt du, bei Amazon werden die Leute auf Pinkelpausen überwacht, weil sie auf Toilette gehen dürfen. Währenddessen der Chef seine sehr gebotoxte Ehefrau ins All schießt mit einer selbstgebauten Rakete. Ich habe ein lustiges Interview gesehen von einem Dings, der sagte so, diese ganze All-Nummer hat nicht diese Begeisterung ausgelöst, die diese Frauen erwartet haben. Katy Perry ist ja im Moment sowas wie der Mülleimer des Internets. Also alle kotzen gerade über Katy Perry ab.
Ja, weil sie im All war.
Genau, weil sie im All war, aber auch, weil sie das verkauft hat als Mission für die Menschheit und als wenn sie ein echter Astronaut wäre. Und sie hat, glaube ich, geglaubt, dass, weil sie dann auch von sprach, ja, und das ist, zeigt Unity zwischen den Menschen und so. Und es hat ja noch nie was weniger Unity zwischen den Menschen gezeigt, als Leute, die vor ihrem Handy sitzen, sich Katy Perry angucken, die 11 Millionen Dollar dafür bezahlt hat, 11 Minuten im All zu sein. Ich glaube, sie waren 4 Minuten im All und der ganze Flug hat irgendwie 30 Minuten oder 20 Minuten gedauert. Da gucken sich Leute im Internet, die gerade so ihre Kinder ernähren, an, dass ein Popstar in der Lage ist, 11 Millionen Dollar für 11 Minuten auszugeben und danach noch im Internet darüber zu reden, wie wichtig das für die Menschheit ist. Und deswegen kriegt diese Frau gerade all diesen Hass ab. Weil weil diese Menschen uns vorführen, wie unfassbar reich sie sind im Verhältnis zu uns allen. Normalos. Also wir sprechen ja von, also besonders bei Bezos oder so, das ist ja nicht mehr bemessbar, wie reich diese Leute sind. Ja. Und deren Reichtum ist halt größtenteils auch darauf aufgebaut, sagen wir mal, andere Menschen nicht so fair zu behandeln, wie sie selber behandelt werden.
Ja, aber die behandeln das ja nicht nur die Menschen unfair, sondern auch die Hersteller. Also es gibt Nehmen wir mal nicht Amazon, aber es gibt eine andere Plattform, okay? Ich habe von einem Mitarbeiter, den ich kennengelernt habe, gehört, der für, nehmen wir mal ein Beispiel, Drucker, okay? Dieser Mitarbeiter ist zuständig für den Druckerverkauf auf der Plattform BastiZone, okay? BastiZone hat mit dieser Druckerfirma, die heißt Cosa Drucker, immer super zusammengearbeitet, okay? Und wenn du dann bei Amazon eingibst, Drucker von Cosa, kamen immer die Cosa Drucker. Oder wenn du angegeben hast Drucker, kamen immer die Drucker von Cosa. Aber BastiZone ruft dann regelmäßig den Hauptvertreter an und sagt, hey, hör mal zu, wir wollen nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Hä, was? Ja, wir haben jetzt ein besseres Angebot von jemand anderem. Wir listen eure Geräte nicht mehr. Oder ihr gebt uns mehr ab. Wie? Nee, das können wir nicht machen. Wir haben doch schon, keine Ahnung, 30% vom Verkauf kriegt ihr. Ja, aber sorry, jetzt machen wir 33%, weil sonst nehmen wir euch komplett raus. Und die gehen dann mit. Und das machen die regelmäßig, diese BastiZone-Anbieter, mit wirklich großen, großen, großen Herstellern. Und ich war da echt baff, als ich die Person kennengelernt habe, die mir das dann erzählt hat, weil die ist dafür zuständig. Die hat den direkten Vertrieb mit BastiZone, in Anführungsstrichen. Und hat dann gemeint, dass die halt jedes Jahr kriegen die einen Anruf und sagen, hey, so geht's nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt was ändern. Und das ist halt eine Monopolstellung. Du kannst, wenn du was kaufen willst, machst du es nur noch über die Plattform. Und die werden alle ausgewringt. Und aber wenn ich mal mich selber sehe, Basti, ich bin doch, ich zähle doch genauso zu dieser Gesellschaft, der alles selber auch mitmacht. Weißt du, man kann sich beschweren und man kann sagen, ja, ist alles unfair, aber letztendlich konsumieren wir den ganzen Scheiß auch. Wir kaufen auch alle Geräte. Ab und zu hauen wir mal ein paar Sätze raus und sagen, ah, ist unfair, aber am nächsten Tag kaufen wir wieder die Geräte.
Absolut.
Und kaufen wieder Absolut. Die Klamotten und kaufen wieder, gehen zu den gleichen Events, weil dir letztendlich nichts anderes übrig bleibt, so wie es bei Black Mirror dargestellt wird. Du bist am Ende abhängig davon und du hast gar keine Alternative. Wo willst du denn? Kaufst du Fairtrade-Klamotten? Es gibt Läden, da gibt es Fairtrade-Klamotten. Absolut. Aber die kaufst du dir nicht, weil die halt nicht der Mode entsprechen oder nicht deinem Geschmack entsprechen. Es gibt auch ein Fairphone.
Oder weil sie so teuer sind. Auch
ja,
das.
Aber es gibt das ja auch Fairphone, ein Fairphone.
Ja. Hat sich nie durchgesetzt. Klar.
Genau, hat sich nie durchgesetzt, weil letztendlich ist es uns doch am Ende egal, was mit den Leuten passiert. Weil ja. Es ist nicht vor unserer Haustür. Und wir setzen immer die Verantwortung bei den Machern, aber konsumieren ja selber. Also du kannst ja die Macher so oft kritisieren, aber die sagen, hey, es geht doch. Also es machen ja Leute. Ja, du kannst jetzt hier, hast du deine 20, 30, die dann, hey, das ist scheiße. Aber zwei Tage später kaufst du selber das Gerät. Und oder selber die Dienstleistung nimmst du in Anspruch. Und ich glaube, wenn man was bewegen will, müsste jeder erstmal anfangen, das ein oder andere nicht mehr zu kaufen, nicht mehr hinzugehen, ich sag nicht boykottieren, aber sich eine Alternative zu suchen. Aber es geht nicht, Alter. Wenn du mit dem Fairphone, ich weiß nicht, welches Betriebssystem du da hast, dann machst du da rum und sagst, ah, ich will dir jetzt eine Datei schicken. Ah, geht nicht, weil da gibt's keine Cloud, keine Fair Cloud oder irgendwas. Ja, also weiß ich ja nicht. Die dann sagt, hey, das ist, aber auch bei Stromanbietern sind wir ja so. Also ob es jetzt Strom ist, alles, Alter. Wir machen bei allem mit und du hast gar keine Alternative. Und wenn du es machst,
Das stimmt nicht. Du hast Alternative. Das stimmt nicht. Also du hast Alternative, aber ja, wir machen es halt nicht.
Wenn wir es dann machen, dann halbherzig und dann eine kurze Zeit und dann ist irgendwann wieder, dass wir sagen, boah, shit, kein Bock mehr, Alter, alles gut, aber ich hab's jetzt versucht. Und so ist mit Klamotten, mit jedem Scheiß. Also, wie oft kaufe ich mir Klamotten? Und natürlich können wir jetzt sagen, ja, diese ganzen Riesenmarken, Louis Vuitton, aber ich, guck mal, eine Louis Vuitton-Tasche, ich habe da jetzt nachgeguckt, eine Louis Vuitton kostet in der Produktion auch 100 Euro, 150. Je nachdem halt, welche du kaufst, weißt du?
I doubt that.
Und die verkaufen die für 1.500, ja? Manche sogar für 2.000. Also circa 10-fache, 15-fache. Aber bei T-Shirts ist das Gleiche. Wenn du dir Shirts kaufst bei Zara, Produktionskosten in der Masse 2 bis 3 Euro, Verkaufspreis 30 Euro. Ist das Gleiche, 10-fache. Ob du jetzt sagst, dieses Shirt ist mir mehr wert, aber du zahlst immer ungefähr das 10-fache von den Produktionskosten. Oder halt das Doppelte, dreifache, vierfache. Aber ich glaube nicht, dass, und wenn du dann zu Kick gehst, Digga, und jetzt muss ich halt mal, nicht Kick, es gibt ja noch andere Billiganbieter, die verkaufen Shirts für 5 Euro. Da musst du dir mal Gedanken machen, wie sehr die Leute ausgenommen werden.
Weißt ja, du? Geht. Also die werden dann wahrscheinlich traurigerweise genau in dem gleichen Werk gefertigt, weißt du? Das ist ja das Schlimme, das ist ja das Absurde. Das heißt nicht, dass 5 Euro oder 3 Euro, 1 Euro T-Shirts gut sind. Es heißt nur, dass die großen Firmen dich eigentlich noch mehr abzocken. Aber du hast völlig recht mit dem, was du gesagt hast, dass wir am Ende als Verbraucher, wir als Konsumenten, ich beschwere mich über Netflix, hab's aber trotzdem weiter abonniert. Ich beschwere mich über Amazon, ich kaufe aber trotzdem bei Amazon. Das heißt, ich bin genauso ein janusköpfiger, verlogener, bigotter Hurensohn wie die meisten anderen auch, weil ich halt genau das mache, was ich selber ankrittel. Aber, wie du schon sagtest, dann muss man sich das Fairphone holen. Dann muss man sagen, ich verzichte auf diesen Konzern, ich verzichte auf das, ich verzichte auf Fliegen. Und wir tun es nicht, weil wir am Ende immer nur auf uns selber schauen, nicht aufs große Ganze. Weil wir auch nur selber das kleine Ganze erleben. Also ob wir jetzt, du und ich werden nicht die Welt retten und wir gemeinschaftlich vielleicht, aber wir werden es nicht probieren, weil die Menschen halt so nicht gebaut sind.
Ja, ich glaube auch, so wie du sagst, also nicht zu fliegen, ja, also man könnte jetzt sagen, ich fliege jetzt gar nicht mehr, aber
wäre,
dass du sagst
eine
halt,
gute Entscheidung.
Ja, oder du sagst, ich bin bereit, mehr für ein Ticket zu zahlen, wenn die Mitarbeiter besser bezahlt werden. Die Piloten, die Stewardessen, die Lieferanten etc. Weißt du, aber ich weiß nicht, ob es darum geht. Geht es uns darum? Oder auch bei Amazon, dass man sagt, ja, die Mitarbeiter sollten mehr Geld zahlen. Oder geht es uns darum, dass durch solche Riesenunternehmen kleine Läden sterben? Oder ist es so, dass wir alle vielleicht mit der Technologie nicht mitgehen? Aber letztendlich ist ein Monopol geworden. Du hast gar keine andere Möglichkeit. Wenn ich dir sage, hey, hol dir die Lampe, das Erste, was du machst, entweder du gehst auf Google und checkst, wo es das gibt, für den günstigsten Preis, gehst auf Idealo, günstiger.de, oder du gehst bei Amazon und checkst dort und guckst, was es dort kostet, direkt schon, und bestellst es. Und das machst du bei Büchern, anstatt in den Buchhandel zu gehen.
Bücher haben eine Buchpreisbindung. Das ist eine der wenigen Sachen, die immer gleich viel kostet. Immer.
Ja, in Deutschland. Oder weltweit.
Das weiß ich nicht, aber in Deutschland ja.
Ja, das finde ich cool.
Außer viele Buchläden haben den Trick, es Mängelexemplar zu nennen, an der Seite so einen Druck drauf zu machen und dann Bücher, die nicht mehr laufen, für einen Euro zu verkaufen. Da ist aber gar kein Mangel an dem Exemplar. Mangel ist, dass es sich nicht verkauft. Aber das ist der einzige Weg, zum Beispiel die Buchpreisbindung. Das ist sehr Deutsches, die Buchpreisbindung. Das heißt,
aber das finde ich cool.
Wenn es irgendwas gibt, was am Flughafen nicht teurer ist, sind es Bücher. Die kosten genauso viel, wie wenn du sie so in einem kleinen Buchladen oder bei der Meierschen kaufst.
Aber da hast du ja auch gesagt, als Autor verdienst du da halt am wenigsten von
allem. Nein, als Autor verdienst du am Buch leider gar nichts. Das ist der Verlag verdient. Also natürlich, Stephen King und so verdient an einem Buch. Für mich ist am Ende nur wichtig, dass ich eines Tages ins All fliegen kann, um die Menschheit zu vereinen. Das ist letztlich
das ist,
die
das
eine
Sache. Das würde ich auch machen.
Ich will reich genug werden, dass ich mich selber dabei filmen kann, wie ich in einer pimmelförmigen Rakete zusammen mit dir Hand in Hand in den Orbit schieße.
Ja,
wir dann so ein Gänseblümchen in die Kamera halten. Ich fand, das war das Lustigste, was die ganze Woche passiert ist. Und eine der anderen Frauen sagte dann, dass Katy Perry, als sie dann mit der Kapsel wieder zur Erde gerast sind, weil die werden ja dann so wirklich wie so Astronauten mit so einer Kapsel, die zur Erde runtergeht, hat Katy Perry laut What a Wonderful World gesungen. Und ich glaube wirklich, das ist der Moment,
Ernst,
wo ich mir gewöhnt, das ist kein Witz. Stell mal vor, du bist mit 7 Leuten in so einer vollgefurzten Kapsel eingeschlossen, nachdem du da im All rumgeschwebt hast mit diesen ganzen reichen operierten Frauen. Und dann fängt auf einmal eine an, in dieser geschlossenen Kapsel What a Wonderful World zu singen. Ich glaube, das wäre der Moment, wo ich mir wünschen würde, dass ich in der Erdatmosphäre verglühe. Einfach so.
Aber, Aber warum sind die da hoch? Einfach nur gucken.
Weil sie reich sind. Weil sie reich sind und weil das der nächste heiße Scheiß ist. Das wird uns jetzt noch ganz oft passieren. Es wird uns nicht mehr so krass passieren wie in dieser Art und Weise, weil die reichen Leute sich jetzt nicht mehr dabei filmen lassen, weil sie gemerkt haben, das ist ein PR-Desaster. Sie haben es ja inszeniert, als wäre das was richtig Cooles für die Menschheit. Weißt du, ich meine, allein der CO2-Ausstoß, der von diesem Ding in die Atmosphäre geblasen wurde, sind, glaube ich, 200 Jumbo-Jets. Dementsprechend ist es völlig absurd, das zu machen und dann zu sagen, es geht darum, environmental und die haben halt einfach, also man fragt sich immer, die haben so viel Geld, so eine Scheiße zu machen, aber die haben nicht einen PR-Berater, der hingeht und sagt, Katie, nicht über die Menschheit und Unity reden, wenn du gerade 11 Millionen Dollar für 11 Minuten im All ausgegeben hast. Das ist nicht Scheiße. das, was die Hausfrau aus Wattenscheid für eine gute Idee hält. Das war wirklich, das ist von vorne bis hinten, diese ganze 7 operierte Frauen im Internet, im All. Also es sieht aus, als hätten die Desperate Housewives da hochgeschossen. Also am besten ist Bezos Frau, wo du so denkst, so Teile des Gesichts sind unterschiedlich schwer in der Schwerelosigkeit. Und das ist alles so absurd. Aber die haben offensichtlich niemanden gehabt, der gesagt hat, ey, ihr könnt wie richtige Arschgeigen rüberkommen bei der Nummer. Vielleicht kommt das gar nicht so viele normale Leute rüber, dass es eine coole Idee ist, ins All zu gehen. Weil es gibt keinen Anlass. Weil es ist jetzt nicht so, die haben da keine Forschung betrieben oder irgendwas hinzugefügt oder so. Sondern sie sind einfach da hochgeflogen, weil sie so reich sind, dass sie da hochfliegen können. Punkt.
Ja, hätte man ihr zwei Reagenzgläser in die Hand gedrückt, hätte sie gemeint, ja, ich gucke jetzt nach der Konsistenz von der Flüssigkeit. Dann hätte sie vielleicht noch diese Wissenschafts...
Das Allergeilste war, dass Katy Perry im Vorfeld ein Interview gegeben hat. Das ist wirklich der größte Untergang aller Zeiten, weil sie dann erzählt, also sie wollte sich wohl als klug und gebildet darstellen. Und das merkst du ja immer, wenn Leute sich als klug und gebildet darstellen wollen, wenn die Sachen inkohärent werden. Sie erzählte halt, sie liest gerade ein Buch von Carl Sagan, das ist ein ganz bekannter Astronom und Wissenschaftler gewesen, der in den frühen 90er Jahren leider an Krebs gestorben ist, aber sowas wie der Harald Lesch, der Amerikaner, wenn man so möchte. Okay. Sehr kluger Mann, der sehr kluge Bücher geschrieben hat. Sie liest ein Buch über die Stringtheorie, die relativ wenig mit Weltraum zu tun hat, aber okay, sie liest ein Buch über die Stringtheorie. Wow. Und hört dabei ein Audiobook von Carl Sagan. Und sie interessiert sich halt total für Astronomie, Astrologie. Und dann denkst du so, warte, hat sie gerade Astrologie gesagt? Ja, und sie hat gerade, also sie hat, Astrologie ist ja die Wissenschaft, die, wir haben ja heute mit Para angefangen, das Paranormale, also Sternzeichen, der ganze Bullshit. Ah. Das ist Bullshit, das ist einfach Quatsch. Und wenn du das sagst im gleichen Satz wie Astronomie, dann merkt man, dass du halt einfach keine Ahnung hast. Und sie hat das so begeistert erzählt, wie sie sich den ganzen Tag vorbereitet auf diese 11 Minuten im All. Und du denkst so, boah, Alter, ey, da muss doch irgendein PR-Berater sein, so, oder Orlando Bloom, der dann sagt so, Katie, halt die Schnauze, ey, erzähl sowas nicht. Sag einfach so, du kannst doch einfach sagen, wir sind reich, wir haben Bock ins All zu fliegen, hier ist es. So, filmt es einfach nicht, stellt es nicht ins Internet.
Die hätten ein Musikvideo drehen sollen oder so da oben. Weißt du, dann hätten sie gesagt, ey, wir hätten, wir haben da oben irgendwas gemacht. Aber das war ja nur PR so.
Oder so, ja. Aber so
gucken und dann so, ah, hey, ist wirklich so. Also ich war meinem Horoskop näher und es stimmt wirklich, was ich auf der Erde gelesen habe. Ich werde eine tolle Woche haben.
It's so calm in space. It's so crazy calm. It's so beautiful. You feel so connected to the unity of the universe, you know? Und du denkst so, Alter, ich muss gucken, wie ich, keine Ahnung, meine drei Kinder durch den Kindergarten bringe. Wir haben keinen Kindergartenplatz. Mein Mann ist gerade gekündigt worden. Du erzählst mir, wie calm es im Universe ist. So, weißt du, das ist einfach, da merkst du halt einfach, wie wahnsinnig groß der Abstand zwischen superreichen Leuten und normalen Menschen ist. Dieser Abstand ist Einstein nicht mehr vorstellbar.
Einstein wäre stolz auf sie.
Einstein wird
auf jeden Fall.
Einstein wird ja immer der Satz zugeschrieben, den er nie gesagt hat, das Universum und die menschliche Dummheit sind unendlich, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja.
Und ich finde, mit einem besseren Zitat kann man einen Podcast, der das jede Woche darstellt, nicht abschließen. Dementsprechend verabschiede ich mich von dir, mein kleiner Astronaut. Ich bereite mich jetzt auf die Pimmelrakete vor. Und ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Zeit im Weltall und guckt um 22.30 Uhr dienstags immer, was gucken die dann?
Bratwurst und Baklava, die Show. Pro 7.
Yes!
Bye, bye.
Bye, bye.